da werde ich manchmal sehr emotional, wenn ich sehe, wie lebendig andere Geschwisterbeziehungen sind und wie sehr mir das fehlt. Ich will jetzt nicht anfangen zu heulen, aber ich merke gerade, das ist etwas, da gucke ich drauf und denke, ich war einfach gerne auch eine große Schwester. Ich war gerne im Austausch mit meinem Bruder, auch im Diskurs, der war manchmal total nervig und anstrengend und hatte ganz andere Ansichten. Die Leichtigkeit in meinem Leben ist ja auch schon länger wieder da, aber natürlich bleibst du zwischendurch stehen und denkst, Mann, verdammt, warum können wir das jetzt nicht teilen? Dadurch kriegt die Leichtigkeit so eine kleine Handbremse.
Sterben und Trauern. Das ist der Podcast über Abschied, Erinnerung und der Weg zurück in ein glückliches Leben 2.0. Mit Lea und Michael Reinhardt und mit prominenten Gästen, die über ihre Trauer und ihr Leben mit dem Verlust sprechen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel Sterben und Trauern und dem daraus entstandenen Buch Sterben ungeschminkt geht's jetzt weiter. Persönlicher, nahbarer und voller mutmachender Geschichten. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser heutiger Gast ist Bärbel Schäfer und sie ist den meisten sicher bekannt als Fernsehmoderatorin oder auch als Autorin mehrerer erfolgreicher Sachbücher. Richtig bekannt wurde die gebürtige Bremerin in den 90er Jahren mit ihrer täglichen Talkshow Bärbel Schäfer bei RTL. Und aktuell moderiert sie die Sat.1-Retter-Doku Notruf. Lieb ich auch sehr.
Aber Bärbel Schäfer, Lea, ist nicht nur im Fernsehen zu Hause. Sie moderiert auch verschiedene Podcast- und Radioformate, wie zum Beispiel seit 2009 den Sonntagstalk auf hr3. Für ihre Arbeit wurde Bärbel unter anderem mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet.
Privat hat sie mehrere Schicksalsschläge erlebt, deswegen haben wir sie ja auch eingeladen, wie zum Beispiel den Unfalltod ihres früheren Lebensgefährten oder später auch den Tod ihres Bruders. 2013 war das. Heute ist sie mit dem Publizisten Michel Friedmann verheiratet. Die beiden haben zwei Söhne. Ja, und außerdem engagiert sich Bärbel Schäfer neben ihrer Karriere seit Jahrzehnten schon auch für verschiedene soziale Projekte.
Und in unserem heutigen Gespräch geht es um die großen Themen Abschied, Trauer und den Umgang mit Verlust. Wir sprechen darüber, wie Bärbel Schäfer die persönlichen Schicksalsschläge verarbeitet hat, welche Kraftquellen ihr geholfen haben und warum es ihr wichtig ist, offen und auch mit Humor über Trauer zu reden. Herzlich willkommen, Bärbel.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir haben uns aufs Du geeinigt.
Ja. Ja. Hallo Lea, hallo lieber Michael.
Ja, grüß dich. Schön, dass du bei uns bist.
Ja. Ja, freut mich auch.
Du bist die Talkshow-Ikone Deutschlands. Dich haben unzählige Menschen schon befragt. Aber wenn du heute Bärbel Schäfer als Gast in deiner eigenen Sendung hättest, welche Frage würdest du ihr als erstes stellen?
Ich glaube, Bärbel würde Bärbel fragen, was reizt dich an Lebensgeschichten? Was reizt dich daran, diese immer wieder zu schauen auf biografische Achterbahnfahrten sind es ja manchmal, was das Leben uns präsentiert. Und egal, ob jemand prominent ist oder nicht prominent, das ist, glaube ich, das, oder Frage, ist es das, was dich so begeistert, immer wieder in Gespräche zu gehen? Sowohl in dem ARD-Sonntagstalk von SR1 und HR3, den ihr ja eben erwähnt habt, aber klar, auch in allen anderen Formaten, im Bücherpodcast, auf Literaturbühnen, während der Buchmesse und so weiter und so weiter.
Es sind mittlerweile viele hundert.
Ja, genau. Wir sind nicht nur in den 90ern stecken geblieben. Ja. Ich bin ja auch wieder daily bei Sat.1. Natürlich. Aber das wäre, glaube ich, die Frage. Wie meistern wir alle dieses Leben? Wie machen wir weiter das, was ihr ja angesprochen habt, gerade nach Schicksalsschlägen oder nach großen Erfolgen. Man kann das ja auch alles positiv sehen, wenn man jetzt zum Beispiel mit Prominenten geht, spricht. Wie bereitet man sich, kann man sich vorbereiten auf das Leben, während man es lebt?
Du hast ja selber ein, ich würde mal sagen, erlebnisreiches Leben bislang hinter dir. Und wir hatten eingangs die beiden Schicksalsschläge ja erwähnt. Und einerseits dein Lebensgefährte beim Autounfall ums Leben gekommen, andererseits dein Bruder Martin. Und er war gleichzeitig auch ein sehr enger Vertrauter von dir. Mhm. Wie haben diese beiden einschneidenden Erlebnisse denn dein Leben bis heute geprägt? Was würdest du sagen?
Also das waren ja plötzliche Tode, ohne Vorwarnung, ja. Mitten aus dem Leben gerissen, aus Projekten. Wir haben eine Zeit lang zusammen gewohnt. Mein Bruder ist bei mir eingezogen, nachdem eben, wie gesagt, Kai Degenhardt tödlich verunglückt ist. Und wir haben gemeinsam Freundeskreis. Wir waren berufliche Partner, wir waren aber auch Freunde. Und das ist natürlich ein riesiger Einschnitt und hinterlässt eine Lücke. Und aus einem Dialog, aus einem lebendigen Dialog, und so war es ja auch bei Kai, wir waren seit einem halben Jahr eine verrückte Amour-Fou. Das ist ja etwas anderes als andere Abschnitte. Also als Schicksalsschlag nennt man das, glaube ich, eher, wenn es so plötzlich ist. Aber auch der schleichende Abschied meines Vaters mit einer langen Herzerkrankung oder Freunde, die sehr viel früher an Krebs erkrankt sind, sind ja auch Abschiede. Aber ja, dass aus dem Dialog ein Monolog wird und man immer das Gefühl hat, das kennt er ja auch, Mann, jetzt will ich ihn anrufen, das will ich ihm erzählen. Ja. Das bleibt und dann doch erstaunlicherweise, ich habe jetzt letzte Woche Dienstag auf einer Trauerfeier in Hamburg gesprochen, dass eben doch vieles verblasst. Die Stimme, der Geruch, so das Gangmuster, solche Dinge einfach.
Wie hast du denn die Situation in Erinnerung, als er gestorben ist? Wie hast du davon erfahren?
So Leute, wir sind in Minute 5 und ihr steigt ja schon richtig direkt ein. Ja, also es ist natürlich, wenn man wartet und verabredet ist mit seinem Freund und dann einen Anruf bekommt des Assistenten. Und ich habe in Erinnerung beide Male einen lauten Schrei. Also einmal hat mich halt der Assistent von Kai informiert. Einen markerschütternden, so würde ich ihn nennen, ganz, ganz tiefen Schrei. Den damals mein Bruder auch gehört hat, der in der Nähe mit dem Hund lief und durch Fenster und Türen hindurch. Und ja, bei meinem Bruder kam eben nachts die Polizei schon mit einem Seelsorger die Treppe hoch. Und wenn die um 2 Uhr zu zweit vor dir stehen, dann weißt du ja auch, dass tagsüber, der hat damals in der Schweiz gearbeitet, deswegen hat es etwas länger gedauert, bis er von der Schweiz die Information hier bei mir ankam. Dann weiß man auch, dass nichts Gutes ist.
Viele unserer Hörerinnen und Hörer können das, glaube ich, sehr gut nachempfinden, weil sie einen ähnlichen Schicksalsschlag erlitten haben. Wie war das damals anschließend für dich? Es wirft einem ja komplett aus der Bahn so etwas, oder?
Also es wirft einen halt aus der Bahn, weil wir ja alle wissen, dass wir sterben, aber zum Glück ja nicht wann. Und wenn der dann so mit einem Faustschlag mitten in dein Leben und ins Gesicht und ins Herz vor dir steht, der Tod, dann reißt es einem natürlich erstmal den Boden unter den Füßen weg. Ich habe gemerkt, dass ich ganz langsam und ganz schwer, als hätte ich wirklich einen ganz schweren Rucksack auf meinem Körper, gar nicht richtig gehen konnte. Ich hatte gerade ein Unternehmen gegründet mit 60 Mitarbeitern, eine Daily-Produktion, noch eine zweite Daily-Produktion, Produktion für, was weiß ich, RTL 2 und MTV. Und es war auch Verantwortung da. Ich glaube, beim Tod von Kai hat mir Alltag geholfen. Das klingt ganz komisch und einfach zu funktionieren. Also ich habe mir natürlich auch erstmal Tage des Alleinseins und Weins und solche Minuten gegönnt und Tage. Aber dann auch zu sagen, ich glaube, ich brauche meinen Alltag als Gerüst, weil sonst ja taumel ich hier weg im Schmerz und Trauer. Das war ja so ein total verliebtes Liebeshoch und auf einmal genau die konträre, schmerzhafte Intention. Und bei Martin war es natürlich noch mal was anderes. Da musste ich dann, so habe ich es ja auch in meinem Buch beschrieben, ist da oben jemand, dann meine Eltern informieren. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwerer Schritt. Und vielleicht kennen das auch einige eurer Eltern, wenn du dann dich morgens mit dem Fahrrad auf dem Weg zu deiner Mutter machst und ihr sagen musst, dass der Sohn, der Bruder verstorben ist. Also das war ein sehr, sehr schmerzhafter Augenblick.
Ja. Ist das so ein Moment, der dir immer noch nachhängt?
Also jedes Mal, wenn ich bei meiner Mutter auch jetzt eben 12 Jahre danach noch in die Wohnung gehe, denke ich jedes Mal dran, wenn ich durchs Treppenhaus gehe. Und dann war mein Mann bei ihr und dann bin ich am Nachmittag nach Bremen geflogen und habe es dann dort meinem Vater gesagt. Und parallel lief das ja bei meinem Bruder, das ist dann ja manchmal so, schon in der Presse. Und das war sehr schmerzhaft für die Familie dann.
Oh Gott, ja.
Ja, mein kranken Vater praktisch vor diesen Presseinfos auch zu schützen, dass er nicht von außen erfährt, sondern von mir. Und das habe ich dann eben in der Herzklinik mit einem Arzt vorher abgesprochen, ob er so eine Information auch verkraftet. Und den Schmerz von Eltern zu sehen, war erstmal schmerzhafter und hat meinen eigenen Schmerz so ein bisschen betäubt. Also ich habe erstmal geguckt, wie geht's den beiden, bevor ich dann das erst organisiert man ja unglaublich viel und dann kommt man ja eigentlich erst sehr viel später in die Trauerarbeit. Das ist sicherlich auch eine Erfahrung, die ihr ja auch kennt.
Wie seid ihr als Familie damit umgegangen? Hat das noch enger zusammengeschweißt?
Ja, es hat enger zusammengeschweißt. Es ist ja auch so, wenn jemand mit Mitte 40 mitten aus dem Leben gegriffen wird, sind natürlich auch aktuelle Diskussionen. Manchmal sind Konflikte da, manchmal sind unerfüllte Träume noch da. Es hat auch sehr allen noch mal deutlich gemacht, dass vieles noch gar nicht gelebt wurde, was noch als Plan dann für ihn da war. Und das hat es natürlich so schmerzhaft gemacht mit zwei älteren Eltern, die jetzt eher, also noch nicht am Lebensende sind, aber eben der eine war sehr, sehr schmerzhaft krank und der war natürlich sehr wütend über diese Ungerechtigkeit. Wir hatten eigentlich jeden Tag die Nachricht erfahren, dass was mit meinem Vater sein würde. Und dann starb der Bruder. Und ja, also ich glaube, jeder ist am Ende auf dieser Trauerreise mit sich alleine. Jeder trauert anders. Ich habe Freundinnen, da ist der Partner sehr früh verstorben, die waren nach 3 Wochen schon wieder im Club und haben sich die Trauer weggetanzt und mussten darauf reagieren, dass Leute sagen, was machst du da im Club? Das muss jeder selber entscheiden.
Hattest du da auch irgendwas, was du dir anhören musstest? Hast du irgendwie gemerkt, da ist jemand irgendwie nicht klargekommen, dass ich schnell wieder gearbeitet habe? Musstest du dich erklären?
Nein, das musste ich nicht. Ich hatte nur das Problem, wenn dann das Thema Trauer oder Tod in Gesprächen kam, dass ich gemerkt habe, ich habe noch gar nicht richtig angefangen, Trauerfeier organisieren und ja, alle informieren und ihr wisst ja alle, was dazugehört. Das hat ein bisschen gebraucht. Also da bin ich dann eine Woche ins Kloster gegangen, ich habe da meditiert, ich bin sehr viel in die Natur gegangen, ich bin mit meinem Hund stundenlang gelaufen und solche Dinge.
Aber du bist ja auch so bemerkenswert offen damit umgegangen, das schreibst du ja auch in deinem Buch. Und war dein Buch vielleicht auch so ein bisschen, natürlich einerseits eine Art, ich nenne es mal Selbstbefreiung und auf der anderen Seite, aber auch ein Mutmacher für all jene, die in einer ähnlichen Situation stecken, die aber nicht die Kraft finden, darüber zu reden oder einfach nicht die richtigen Menschen in dem Umfeld haben, die helfen können. War es auch so ein bisschen für dich wichtig, anderen hier eine Hilfestellung vielleicht zu geben?
Also daran habe ich erstmal gar nicht gedacht. Ich habe auf lauter Post-its mir ganz viele Gedanken notiert und das, was an Emotionen hochkocht. Man ist ja dann sehr, sehr, ja, wie so eine permeable Membran. Man spürt alles sehr, sehr deutlich. Und diese Deutlichkeit ist ja auch ein Geschenk, etwas so zu fühlen. Im Rausch des Alltags ist das ja manchmal gar nicht so zu merken. Und das habe ich mir alles aufgeschrieben. Ich glaube, ich wäre implodiert, wenn ich es nicht aufgeschrieben hätte. Es ist nicht nur der Trauernde oder die Trauernde, die vielleicht keine Worte hat. Ich glaube, es ist oft das Umfeld. Da haben dann viele Menschen, von denen ich dachte, dass die mir sehr nah sind, also enge Freundinnen, sich gar nicht gemeldet und haben dann Monate später gesagt, das war so schockierend, das war ja auch öffentlich, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Manchmal muss man ja gar nichts sagen. Manchmal fährst du einfach nur vorbei, setzt dich mit auf die Couch und bist einfach da oder kochst was oder läufst eine Hunderunde mit oder besorgst Kinokarten. Sei einfach da und frag, was brauchst du, was kann ich jetzt für dich tun? Und dann kommen schon die Worte. Also vielen fällt es ja sogar schwer, eine Trauerkarte zu schreiben und in der Nähe von Trauernden zu sein. Viele, ich habe das auf der langen Lesereise dann natürlich auch gehört, dass da Leute die Straßenseite gewechselt haben, gerade in kleineren Städten, weil sie Angst haben, jetzt einem Menschen zu begegnen. Oh mein Gott, der vielleicht weinen könnte. Ja. Und ich fand es irgendwie schön, weil mein Bruder war ja auch als Produzent, der hat lange auch in München bei einem großen Sender gearbeitet. Manchmal war ich auf Veranstaltung oder an einer Tankstelle und dann kam jemand auf mich zu und sagte, du, ich kannte deinen Bruder und wir hatten das und das Erlebnis.
Cool.
Und das will man ja eigentlich als Trauernder. Und das ist im Judentum so schön. Wir sitzen ja, da ist ja die Beerdigung sehr schnell und dann sitzt man 7 Tage Schiffe und Trauer. Und jeden Tag kommen Freunde, Bekannte, alle bringen Berge von Essen mit. Und man redet, man weint zusammen und man erinnert sich, man lacht und erzählt, das hat der Martin gemacht, das hat der Martin gemacht. Also wäre er jüdisch gewesen, hätten wir es bei ihm auch so gemacht.
Ja.
Und das ist eigentlich ein schöner Trost. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich finde das schön, wenn ich auf Kai oder auf meinen Vater, auf Martin angesprochen werde und sich jemand erinnert. Und das ist ja auch so, solange wir noch über einen Toten, eine Tote sprechen, okay, sie sind natürlich nicht mehr in unserem Alltag, aber hat man das Gefühl, hey, da gibt's noch welche, ja? Die erinnern sich noch und dadurch kommt ja auch so eine Lebendigkeit zurück.
Wie war das denn für dich? Du stehst natürlich in der Öffentlichkeit und ich sag mal, in so Phasen der Trauer kann das ziemlich hart sein. Du hast es gesagt, du wolltest deinen Vater davor schützen, aber dich selbst ja irgendwie auch. Also wie konntest du das aushalten, dass in der Presse, in der Öffentlichkeit darüber geredet wurde, vielleicht auch viel mehr, als du jemals hättest preisgeben wollen?
Ja, oder dass Boulevardzeitungen Zettel, die man noch auf den Sarg legt, dann rausnehmen und öffnen oder ein fotografieren, während man weint. Also dann kann so eine Kamera, die ich ja beruflich nun häufig nutze, auch wie eine schmerzhafte Waffe und wie ein Stich sein. Das sind so intime Momente zu trauern und das ist schon sehr schwierig. Ich habe ganz oft, weiß ich nicht, wenn wir gemeinsame Lieblingssongs, alle Paare haben das oder Geschwister haben ja auch so einzelne Codes, was weiß ich, wenn Werder spielt oder wenn jemand das Parfum hatte und ich bin so wie so ein Hund so schnüffelnd dem hinterhergelaufen oder jemand hat einen ähnlichen Haarschnitt wie mein Bruder gehabt mit so einer Jacke, mit so einem Puschelkragen, dann weine ich einfach. Also ich kann Emotionen gut rauslassen und habe oft mit dem Auto an dem Rand an mich gestellt und den Song zu Ende gehört. Und ich glaube, was vielleicht manchmal verheimlicht wird, es ist auch sehr viel Wut dabei, weil beides sind junge Männer, also relativ junge Männer gewesen, die beide zu schnell und unvorsichtig gefahren sind. Und das muss man auch noch mal sagen. Bei der Familie war neben all der Trauer auch sehr viel Wut über einen sinnlosen Tod. Also warum fährst du mit abgeglatzten Reifen bei Nieselregen, um mit deinen Kumpels ein altes Auto zu reparieren? Kann ich verstehen, die Ungeduld. Aber in meinem Buch ist so eine Passage mit »Was wäre, wenn?« Ja. Was wäre, wenn du gewartet hättest, bis der Regen weg gewesen wäre? Was wäre, wenn du einen halben Tag später gefahren wärst? Und also was wäre, wenn? Das fragt sich ja jeder.
Mhm.
Und ich glaube, diese Wut bei Trauer müsste man vielleicht auch noch mal thematisieren. Denn er hat ja zum Glück, mein Bruder, niemand anderes verletzt. Ein LKW-Fahrer hat noch eine Aufzeichnung gemacht, das hat die Polizeistation mir noch gegeben, als er dann über die Leitplanke geflogen ist. Aber die kleine Polizeistation an der Autobahn in Bayern hat gesagt, es sind nur Männer, BMW, Audi, Mercedes, alle rasen. Das ist so eine Kurve, wo du wohl leicht rausfliegen kannst.
Ja.
Und bei Kai ist es auch in einer Baustelle zu schnell gewesen. Und es saß noch jemand mit auf dem Beifahrersitz. Und das ist einfach tragisch. Weil du rast und er hätte nicht beide hätten nicht rasen müssen. Also rasen, einfach der eine bei Regen zu schnell gefahren und der andere ist tatsächlich zu schnell gerast. Und ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr macht in anderen Gesprächen, aber ist Wut ein Thema?
Ja, Wut ist auf jeden Fall ein Thema und zwar in ganz unterschiedlichen Facetten. Auf der einen Seite verbunden auch mit der Frage, warum, die ja auch bei dir im Hintergrund steht. Auf der anderen Seite aber auch, dass meinetwegen eine Frau verliert ihren Partner und ist wütend, weil er sie verlassen hat. Jetzt stehe ich mit dem Ganzen hier alleine da. Ich muss alles selber managen. Mhm. Und wir hatten doch noch so viel vor. Und jetzt gehst du.
Mhm.
Also auch diese Art der Wut gibt es. Und
die natürlich nur indirekt an den Partner gerichtet wird. Aber irgendwo muss diese Wut ja hin. Diese Trauer, diese Wut, dass er früher gegangen ist.
Ja, und wichtig ist überhaupt, sie rauszulassen, ja?
Das glaube ich auch, Michael. Das ist ganz wichtig, das auszusprechen oder auch mal einen Trauernden zu fragen. Bist du eigentlich auf irgendwas wütend, ja?
Genau.
Es können ja auch sein, dass man zurückgelassen wird, jetzt als Beispiel mit großen keine Ahnung, Schulden oder sowas. Mhm. Mein Bruder war nicht verheiratet, meine Eltern natürlich auch irgendwie extrem labil in dieser Phase. Meine Mutter hat dann kaum noch was gegessen, die ist dann zu uns ja auch gezogen oder vorher schon nach Frankfurt. Aber ich habe dann als Schwester sein ganzes Leben aufgeräumt, ja. Ob das Passworte sind, die man natürlich nicht hat im Alltag von seinem Bruder, Kündigungen, Bankverbindungen, was weiß ich, wissen ja alle selber, die zuhören, was damit zusammenhängt. Und das ist natürlich zusätzlich zum normalen Alltag ganz viel, aber wenn man nochmal anders verbunden ist, ich verstehe diese Wut. Ich glaube, dass das ein ganz großer Teil ist.
Und Bärbel, hält diese Wut an?
Nein, die aktuelle Wut verblasst natürlich, aber natürlich, ich sehe meine Kinder aufwachsen, die sehen den Onkel nicht aufwachsen, ich sehe die Urlaube, die wir zusammen gemacht haben. Ich bin ja an Orte von beiden gefahren, die ich mit ihnen geteilt habe. Und dann stehst du an diesem Ort und natürlich ist da nichts mehr an dem Ort. Das Gefühl ist ja auch nicht mehr so, als wenn wir da zusammen Skifahren waren oder was weiß ich, schwimmen waren oder so. Und dass man sagt, wie dumm kannst du sein, dass du mit der Karre so schnell fährst und nimmst uns dieses Glück. Also das ist, glaube ich, vielleicht das, was dann Trauernde haben, wenn man sich gut versteht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn jemand stirbt und du bist in riesigen Konflikten und musst dann vielleicht nach außen so noch so tun, als wärst du traurig und trauerst oder bist die trauernde Witwe oder Schwester oder Mutter oder was auch immer. Also ich fahre ganz anders Auto, ich verabschiede mich anders. Sowas bleibt natürlich nochmal, dass es eben immer zu Ende sein kann. Ich bin da nicht ängstlich oder habe da jetzt auch nicht so eine Macke entwickelt, dass ich mich an Leute klammer, wenn die meine Haustür verlassen wollen, weil ich denke, ich sehe die nie wieder. Aber es bleibt so ein melancholisches, ja, so ein kleiner melancholischer Dartpfeil, dass immer was sein kann. Und dass ich jetzt zum Beispiel eher Konflikte anspreche, Dinge aufräume, weil ich möchte nicht mit jemandem in einer ungeklärten Situation sein, würde etwas passieren.
Ja.
Das ist auch nicht so einfach, das immer so durchzuhalten.
Ich sage ja auch nicht, ich möchte das jetzt mit dir besprechen, weil ich denke, morgen könnte dir was passieren.
Aber generell guter Ansatz, klar.
Ich schleppe das, Lea, nicht mehr weiter lange mit mir mit.
Die Frage für viele Menschen ist ja, ob das jetzt Wut oder andere Gefühle betrifft, wohin damit? Und wenn ich alleine bin, ist es natürlich sehr viel schwieriger, damit klarzukommen. Du kommst ins Grübeln und es wird alles nur noch viel schlimmer und die Welt um dich wird immer dunkler. Mhm. Deshalb ist es ja so wichtig, Menschen an der Seite zu haben, die, du hast es vorhin gesagt, Bärbel, nicht dir gut zureden, sondern dir überhaupt erst einmal zuhören, dass das raus kann, dass die Wut raus kann, dass deine Empfindungen raus können. Hattest du das?
Ja, das habe ich natürlich mit meinem sehr emotionalen Mann natürlich, Gott sei Dank.
Ja.
Also noch nicht bei Kai, da waren wir ja noch nicht zusammen. Ja, ja. Da waren halt ein, zwei enge Freundinnen da. Aber ich glaube, dass das, was du gerade angesprochen hast, Michael, auch schwierig ist, wenn du in so eine Hamsterradschleife kommst und immer nochmal Situationen vielleicht durchgehst. Es gibt genug Angebote, ob das die Telefonseelsorge ist, ob das Trauerrunden sind der jeweiligen Gemeinden, ob es Trauercafés sind. Ich war ja ein Vierteljahrhundert, das klingt schrecklich lange, aber eben 25 Jahre lang auch eine der, nicht Sprecherin, aber Prominenten für Trauerland, das Zentrum für trauernde Kinder. Kinder trauern ja nochmal anders als wir andere. Es gibt genug Orte, die man ansprechen kann. Und das kann man bei seiner Synagoge, bei seiner Kirche, bei seiner Moschee um die Ecke. Manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, Gleichgesinnte zu treffen, die dieses Gefühl kennen. Da musst du dich gar nicht selber so genau kennen, aber jemand anderes weiß, wie es ist, wenn man sein Kind oder seinen Partner verliert, seinen Bruder verliert. Also wenn es das im direkten Umfeld nicht gibt, gibt es auf jeden Fall Orte, wo man hingehen kann, um ein Ventil zu haben. Das würde ich nochmal gerne hier formulieren. Keiner muss sich nur zu Hause die Decke über den Kopf ziehen und sagen, mein Leben ist vorbei. Also das können wir vielleicht auch nochmal ansprechen, weil wir sind ja noch da, wir leben ja weiter und ich glaube nicht, dass unsere nahen, toten Freunde, Verwandte gewollt hätten, dass wir nicht mehr optimistisch, neugierig, offen nach vorne schauen. Also viele haben auf der Lesereise gesagt, ja, ich kann ja jetzt nicht vielleicht nach einem neuen Partner gucken in 3 Jahren oder ich kann nicht vielleicht fröhlich sein, in Urlaub fahren und lachen. Doch, wär mein Plädoyer.
Man kann ja auch sagen, oder man letztendlich ist es ja Physik, Energie geht nicht verloren und viele transportieren diese Energie dann in sich und sagen, okay, der oder die Verstorbene, die Energie dieses Menschen, die trage ich weiter und möchte ich auch weitertragen. Mhm. Und diese Verantwortung, den Menschen am Leben zu halten, auch wenn es nur in den Herzen ist, sage ich mal, das ist ja auch ein toller Angang, ne?
Aber das ist so ein bisschen, nochmal, wenn ich nachfrage, so ein bisschen so, als wenn dir jemand sagt, ah ja, dein Bruder sitzt da jetzt ja auf der Wolke, der guckt dir zu. Ich glaube da jetzt nicht so dran, aber ich weiß, dass das, wenn das hilft, ist es in Ordnung.
Nee, aber ist es nicht vielleicht so, dass du sagst, ich weiß es nicht, vielleicht hattet ihr ein Ritual, Martin, und du, er hat seinen Kaffee so und so getrunken und du hast dann irgendwie gedacht, ich mache das jetzt einfach auch so. Oder er hat die Dinge anders angepackt und du hast gedacht, ach komm, Martin hat es auch geschafft, ich mache das jetzt auch mal so auf diese Art und Weise.
Ja, ja, klar. Also was weiß ich, wenn Werder spielt oder gewinnt oder bestimmte andere Fernsehformate liefen oder so etwas. Wir waren ja sehr medienaffin. Er wollte mir immer irgendwelche Blockbuster-Kinofilme und ich ihm immer eher Arthouse-Filme vermitteln. Ja. Solche Dinge. Immer Diskussion bei wer zahlt jetzt das Geschenk, wer organisiert das Geschenk für die Mama und solche Sachen, klar, das nimmt man natürlich mit im Alltag. Ja, ja, da verstehe ich dich richtig. Doch, das gibt's.
Was mir auffällt, Bärbel, es geht nicht nur darum, dass Menschen oft nicht den Mut finden, ihre Wut rauszulassen, sondern auch in der Trauer ihrem Humor zu folgen. Und ich denke, und das haben uns auch schon viele Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner bestätigt, dass aber gerade Humor die Chance bietet, eine gewisse Leichtigkeit wieder in das Leben zu bringen. Und Trauer und Humor müssen keine Gegensätze sein, sondern im Gegenteil, sie beflügeln sich gegenseitig. Mhm. Und Humor kann unglaublich befreiend wirken. Und du bist ja auch ein Mensch, der in meiner Wahrnehmung auch sehr humorvoll ist und konnte dieser Humor dir in schwierigen Phasen der Trauer Hilfe leisten, ein guter Beistand sein?
Auf jeden Fall, das würde ich bejahen, Michael. Also ich glaube, bei allen Trauerfeiern, spätestens wenn der Teller das Tablett mit den kleinen Schnapsgläsern rumgeht, dann kommt bei vielen auch der Humor zurück natürlich. Das ist ja etwas, was uns auch mit den Verstorbenen hoffentlich, das kommt ja auch immer auf die Beziehung an. Meine Beziehungen haben sehr häufig einen humorvollen Blick. Auch die Erziehung der Kinder ist auch mit von Humor, auch von Regeln und Strenge geprägt, aber auch von sehr viel Humor. Mir hilft das, durch das Leben zu gehen. Für mich ist das häufig auch in Interviews eine Brücke oder ein Zugang, ganz sicherlich und natürlich. Es ist nichts verboten. Es gibt keine Regeln im Umgang mit Trauer. Und warum soll man nicht nochmal in eine Situation reingehen, wenn der Opa oder die Schwester oder die Mutter irgendwas Verrücktes immer gemacht hat? Man denkt an sie, redet drüber und lacht nochmal drüber, warum die, keine Ahnung, die Unterhosen immer so gebügelt hat. Was weiß ich.
Überhaupt gebügelt.
Überhaupt gebügelt hat. Ja. Wie bügelst du deine Unterhosen nicht leer?
Ja, nee. Ja, dafür die Handtücher. Bärbel, nach dem Tod deines Bruders bist du quasi auf so eine Art Lesereise gegangen, hast den Kontakt zu anderen Menschen mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen gesucht. Du selbst bist Atheistin. Was hast du aus diesen Gesprächen für dich mitgenommen?
Ja, unabhängig von Religion ist der Schmerz groß. Wir haben unterschiedliche und doch wiederum ähnliche Rituale bei Beerdigungen, beim Abschied nehmen, beim Zusammensein danach. Ob nur in ein weißes Tuch gehüllt oder mit großen, dicken, goldbestickten Kissen. Wie machst du die Trauer? Es gibt sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Ich habe diesen Moment, wo dann viele gesagt haben, ach, der Martin sieht dich ja jetzt von oben und das habt ihr alles toll gemacht. Da habe ich gedacht, dein Glauben wird dir sicherlich helfen. Und wenn du betest, und da habe ich immer gedacht, nee, ich bin gar kein gläubiger Mensch und ich würde jetzt auch nicht zu ihm beten. Und ich habe auch nicht das Gefühl, ich kann wieder mit ihm in Kontakt kommen. Ich glaube, vielleicht ist das ja Glaube, dass das Miteinander passiert im Miteinander, wenn wir warm sind und das hier alles entscheiden müssen. Und das haben aber so viele gesagt, dass ich dem nachgegangen bin und wissen wollte, wie ist das eigentlich bei mir und wie ist es bei anderen Religionen mit der Frage eben, ist da oben jemand? Und auf der Lesereise waren einfach sehr, sehr viele Leute, Menschen, denen der Glaube hilft, auch beim Abschied nehmen, im Trost, im Suchen nach Trost. Für mich war das kein Anker. Daran hat sich auch nichts geändert. Es war dann ja auch die Frage, wie geht Glauben? Kann ich das üben? Und vielleicht mache ich das ja auch schon, ohne dass ich es als Glaube in meinen Ehrenämtern, in meinem Zugang zu Menschen, einfach so jeden Tag in meinem Zugang zur Natur und der Dankbarkeit auch jeden Tag schon lebe. Aber ich würde es nicht so benennen. Aber vielen Menschen war das auf dieser Lesereise wichtig und sehr, sehr viele Menschen, das ist auch ein Ergebnis dieser Lesereise, sind sehr alleine. Ich habe ja auch über Einsamkeit geschrieben, das war dann später ein Thema, aber eben auch alleine in der Trauer. Komm, halbes Jahr um, nee, wenn wir die treffen, dann redet die wieder über Martin, dann fängt die noch an zu heulen. Die muss doch jetzt auch mal wieder funktionieren, ist jetzt auch mal gut. Das war für viele ein Thema, dass sie sich nicht zumuten wollten, anderen mit dieser Schwere in ihrem Leben durch Trauer und auch Monate und Jahre später irgendwie gar keiner mehr nachgefragt hat. Also es war die Beerdigung, viele waren da und danach waren Trauernde häufig sehr, sehr alleine.
Und wer war es dann, der dir oder die dir Halt gegeben haben? Freunde und Familie oder?
Ja, ich habe ja zwei Kinder gehabt im Grundschul- und im Kita-Alter. Ich meine, da reißt dich ja der Alltag sowieso mit. Hund, Jobs, Produktion. Es geht weiter, aber es ist wichtig, in diesem Alltagsstrom, wo wir sowieso den Tod vergessen, innezuhalten und zu sagen, was hätte Martin jetzt entschieden in der Personalfrage? Hätte er die Produktion gemacht? Und wir haben uns ja, weil ich dann nach Frankfurt gezogen bin und er beruflich in der Schweiz war und der Fernsehmarkt sich auch verändert haben, dann noch gemeinsam die Produktionsfirma auch veräußert. Also es gab da keine Verantwortung mehr, auch für Mitarbeiter, die sind alle übernommen worden. Und aber trotzdem, es gibt natürlich zig Momente, wo man im Strom dann immer noch mal wieder innehält und sagt, ach, wie hätte er das jetzt entschieden, wenn die Mama älter wird? Soll sie bei mir einziehen? Nehmen wir eine Einrichtung? Wie geht das? Das ist natürlich etwas, was ich jetzt alles alleine entscheiden muss. Und das ist etwas, das kann ich vielleicht noch sagen, da werde ich manchmal sehr emotional, wenn ich sehe, wie lebendig andere Geschwisterbeziehungen sind. Ja. Und das, wie sehr mir das fehlt. Ich will jetzt nicht anfangen zu heulen, aber ich merke gerade, das ist etwas, da gucke ich drauf und denke, dass ich das nicht, ich war einfach gerne auch eine große Schwester. Ich war gerne im Austausch mit meinem Bruder, auch im Diskurs, der war manchmal total nervig und anstrengend und hatte ganz andere Ansichten. Und dann werfen die das so weg oder reden. Vielleicht auch sagen, ich rede gar nicht mit meinen Geschwistern, ich nutze diese Beziehung gar nicht. Und dann denke ich immer, Mann, so ein Geschenk, mach was draus. Das ist etwas, was auch nach all den Jahren wirklich bleibt. Wenn ich so Geschwisterpaare vor sich sehe und wir zusammen was unternehmen, denke ich, Mann, ich denke das nur ganz leise, aber ich sage das natürlich nicht.
Ja.
Wann war der Zeitpunkt, Bärbel, als du gespürt hast, jetzt kehrt wieder mehr Leichtigkeit in mein Leben. Jetzt habe ich alles so erlebt. Ich habe eine Glaubensreise gemacht. Ich habe mich intensiv auseinandergesetzt, auch mit meinen Gefühlen, auch mit dem, was aus dem Tod gefolgt ist. Und wo hast du gespürt, dass wieder Leichtigkeit in dein Leben kommt?
Ach, das war manchmal schon ganz schnell da. Wenn du kleine Kinder hast, machen die so einen Quatsch, dass du lachst und solche Dinge. Und die Leichtigkeit, eigentlich ist das ja Trauer wie so eine, erst ist das wie so eine offene Wunde, dann ist das wie so eine Kruste. Es vernarbt so ein bisschen, aber eigentlich gibt es doch immer wieder Momente, wo ich auch an dieser Kruste kratze. Und dann geht das auf und das blutet wieder. Also die Leichtigkeit wechselt mit so einer Schwere. Und natürlich bin ich leicht in meinem Leben, weil ich auch merke, ja, ich bin so resilient, dass mir das nicht den Boden unter... Das hat mich verändert, ganz klar, aber es hat mir nicht den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich lebe gern, das kann ich auch ganz selbstbewusst sagen, auch ohne meinen Bruder. Auch wenn es ein ganz anderes und sehr viel... an vielen Stellen schwereres und einfach anderes Leben ist. Aber die Leichtigkeit in meinem Leben ist ja, auch schon länger wieder da. Aber natürlich bleibst du zwischendurch stehen und denkst, Mann, verdammt, warum können wir das jetzt nicht teilen? Mhm. Und dadurch kriegt die Leichtigkeit, vielleicht kann man es so nennen, Michael, so eine kleine Handbremse, weißt du, so eine innere kleine Handbremse.
Ja. Was würdest du sagen, war deine wichtigste Erkenntnis, die du aus dieser tiefsten Trauer ziehen kannst?
Sei vorbereitet. Hab den Ordner mit deinen ganzen Passwörtern, deinen ganzen Versicherungen, auch mit 25, auch mit 30. Wenn du Mountainbike fährst, wenn wir in Großstädten Fahrrad fahren, wir können immer in einen toten Winkel kommen. Du kannst beim Auto ganz ruhig fahren, aber jemand anders verhält sich crazy. Hinterlasse etwas, wo die deinen Nachlass aufräumen müssen. Das klingt jetzt sehr pragmatisch. Aber ich saß in meinem Büro hier mit 50 Kartons und habe von null angefangen, ja. Mhm. Und das, glaube ich, haben wir alle eine Verpflichtung, wenn man sagt, ach, ist doch noch so weit weg, ich bin noch erst 40, ich bin noch erst 50. Nee, es kann eben auch ein Schlaganfall sein oder irgendwas anderes, wo man nicht mehr ansprechbar ist. Hab so einen Ordner oder eine Datei, wo jemand Zugriff drauf hat, wo alles zugänglich ist, mit Vollmachten vielleicht für Banken oder Konten oder so etwas. Kenne ich jetzt noch Paare mit 50, die das alles noch nicht geklärt haben. Und die haben Kinder. Ja. Und was ist mit den Kindern, wenn man gemeinsam fliegt als Paar und dann bleibt was mit denen? Also da bin ich irgendwie sehr... Mach eine Patientenverfügung. Pass auf und denk nicht, es passiert erst, wenn du 90 bist, ja? Wünsche ich allen, dass es erst passiert mit 90. Aber leider kann es eben auch schon früher sein. Das bleibt schon. Und tauch ein mit Kopfsprung in das Leben. Verschieb nicht Sachen auf später. Ich habe meine Alpenüberquerung gemacht. Ich mache den Heidschnucken-Wanderweg im September. Also, verstehst du? Wir jammern über Scheiße. Wir regen uns auf über Kleinigkeiten. Aber dieses Land ist an so vielen Stellen fantastisch und es hat mir oder alle, die ich jetzt nicht mehr habe, mit denen ich nicht das Leben mehr teile, so viele Chancen gegeben. Guck doch auf das, was gut ist. Das klingt jetzt so ein Wahlspruch für irgendeine Kandidatur, aber zu sagen, mein Gott, wir sind alle da, das schaffen wir. Wir schaffen Dinge.
Und Bärbel, und trotzdem gibt es die Menschen, die das aufnehmen und sagen, richtig, was du sagst, und 10 Minuten später sind sie trotzdem wieder im Alltag. Wie erreichst du diese Menschen?
Ja, weiß ich auch nicht. Ich kann es nur für mich schaffen und dann gucke ich ja auch nach Vorbildern. Es ist nicht so, weil ich mein Leben feiere, dass ich nicht trauere. Das will ich nochmal deutlich sagen. Die Trauer wandert im ganzen Körper umher und zeigt sich an ganz unterschiedlichen Stellen. Bei einem Song, beim Parfum oder was wir vorhin gesagt haben, bei einem Projekt. Ja. Von dem ich denke, das hätte Martin jetzt in der Produktion auch Spaß gemacht. Ich habe eine Podcast-Firma, wir machen Podcast-Projekte und natürlich freue ich mich, wenn das klappt. Aber das muss jeder für sich selber sehen. Sucht euch was, was euch ja ins Leben zieht, am Leben das Leben spüren lässt. Ich meine, viele sind ja schon mit 30 so taub, was Emotionen angeht. Mhm. Nicht tot, aber taub. Ja. Und dieses... Ja, traut euch was. Macht Dinge, die euch Spaß machen. Und ja, genießt die Zeit, die wir haben mit den Menschen, die wir lieben. Ich meine, richtig uns einlassen auf viele Menschen, richtig denen nah sein. Wie viel schaffst du da? Da haben wir die Familie und vielleicht noch 3 bis 5 Freunde extra. Allem aber dann, das ist ja schon viel. Mhm. Und sind wir denen wirklich nah oder bleiben wir dann bei Wetter und bei Fußball oder öffnen wir uns? Also das kann ich wirklich sagen, das haben Martin und ich und Kai und ich, das war halt einfach noch diese ganze verrückte Anfangszeit. Aber öffne dich und wenn du Partner, Freund, Geschwister sein willst, dann ist das keine Einbahnstraße von Oberflächlichkeiten. Ich glaube, dann muss man auch bereit sein, das Leben wirklich zu teilen. Und ich kann aber sagen, ich hatte das und ich habe geliebt, ich habe einen Bruder geliebt. Und das ist, glaube ich, auch was Schönes. Was dann bleibt, aber ist halt jetzt ein Monolog.
Du, Bärbel, du bist ja einen ganz wichtigen Weg gegangen, nicht zuletzt auch mit deinem Buch, deine Trauer öffentlich zu machen und somit auch zum Gesprächsthema zu werden. Und ein Dilemma, das ich nach wie vor sehe, ist, dass Trauer eher noch von vielen wie eine Krankheit empfunden wird, die vielleicht sogar ansteckend sein könnte.
Ja.
Und dass das auch verhindert, dass wir Menschen in Trauer noch mehr helfen können. Du hast vorhin Beispiele genannt, dass auch aus dem näheren Umfeld Menschen die Straßenseite wechseln, weil sie damit nicht klarkommen. Ja? Mhm. Und ich frage mich auch, wie könnte es uns denn gelingen? Also einerseits durch Schritte, wie du sie gegangen bist, etwas öffentlich zu machen, auch in Schulen, an der Arbeit, überall im Alltag, sehr viel mehr den Tod als was Normales zu platzieren und auch normal damit umzugehen und das Ganze noch mit Humor.
Ja, das ist viel verlangt.
Das ist ganz schön viel. Humor hat ja auch nicht jeder, aber ich glaube, man kann erstmal euren Podcast hören und dann sind wir alle Vorbilder. Kinder sehen, wie Eltern damit umgehen. Kinder sehen, rufst du nochmal an, koch sowas für die Freundin, die gerade traurig ist, fährst du nochmal vorbei. Ich glaube, es da vorzuleben und nicht darauf zu warten, bis jemand anders dich anschubst und sagt, mach doch mal was, dass das schon helfen kann. Ja, Trauer ist unangenehm, wie andere Themen auch. Wir haben viele Themen, die Missbrauch ist unangenehm, Gewalt, häusliche Gewalt ist unangenehm, Gewalt gegenüber Frauen ist auch ein unangenehmes Thema, aber es nützt nichts. Man muss die Bettdecke wegziehen, man muss hinschauen und man muss handeln. Also ich glaube, das macht doch unser Wir aus. Wenn wir anfangen wegzuschauen, wir sehen das auch bei anderen Themen, dann gewinnen Parteien, die wir vielleicht nicht wollen.
Oh ja,
man muss immer aktiv sein und das ist ein Teil meiner, das ist ja meine Gemeinschaft, meine engste, selbstgewählte Gemeinschaft. Davon reden wir ja. Also natürlich kennen wir das auch, wenn Kollegen versterben, dann schreibe ich auch einen Brief an den übrig gebliebenen Partner oder Partnerin. Oder man macht was mit dem Team oder man fragt eben auch nach 3 oder 4 Monaten nochmal nach, sag mal, wie geht's dir denn? Willst du reden? Willst du über deine verstorbene Frau reden? Sowas. Und wie will ich selber behandelt werden in dieser Situation? Vielleicht kann man sich den Gedanken, für manche ist das ja noch abstrakt, wenn du das noch nicht erlebt hast, weißt du ja gar nicht, wovon man spricht. Aber wenn du es erlebt hast, wie würdest du dann es wollen, wie man auf dich zukommt?
Bärbel, welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben, nach all den Erfahrungen, die du mit Trauer gemacht hast?
Ja, ganz klar. Sei achtsam mit den Menschen, die in deinem nahen Umfeld sind. Sei ehrlich, sei offen und ja, leb mit ihnen das Leben. Leb das Leben und tauch ein in dieses Leben, weil wir einfach nicht wissen, wann es vorbei ist. Das bin ich wahrscheinlich nicht die Erste, die das sagt, aber das wird dir ja erst nachher klar, wenn jemand nicht mehr da ist. Ich wollte mit dem doch noch diese blöde Kanutour machen und ich hasse Hausboot fahren, aber er wollte das immer machen. Haben wir jetzt nicht gemacht. Mhm. Also. Hätten wir einfach, es aus dummen Gründen haben wir es immer verschoben und hätten wir es gemacht, wäre es eine zusätzliche Erinnerungsinsel, die ich jetzt betreten könnte. Schafft Erinnerungsinseln, weil das ist das, was du in der Trauer dann noch hast. Das ist irre schmerzhaft, wenn du die betrittst, aber es ist auch irre schön.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, Bärbel, vielen Dank.
Gerne, auch ihr beiden.
Für deine Offenheit, für deine Klarheit und nicht zu vergessen für den Humor, der bei dir immer wieder durchschimmert. Und das macht es angenehm, einerseits mit dir zu sprechen, aber auf der anderen Seite auch mit einem schwierigen Thema umzugehen. Auch dafür herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, ihr beiden.
Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Wenn Sie diese Folge berührt hat, teilen Sie sie gerne. Auch auf Instagram Sterben und Trauern, der Podcast heißen wir. Und dort werden wir auch 2 Exemplare des Buchs von Bärbel Schäfer, Ist da oben jemand, verlosen. Lohnt sich also in jedem Fall, dort vorbeizugucken. Ja, bis zum 19. September gibt es jetzt jede Woche ein neues Gespräch. Und in der nächsten Folge sprechen wir mit Katrin Kampmann. Sie ist Journalistin, Mutter von 2 Kindern und jung verwitwet. Ihr Mann starb vor 3 Jahren ganz unerwartet beim Joggen. Ja, und die gemeinsamen Kinder, die waren damals gerade mal 1,5 und 4 Jahre alt, Katrin selbst erst 33.
Eine junge Frau, die sehr offen darüber spricht, wie sich ihr Leben nach diesem radikalen Verlust verändert hat und wie man trotzdem weiterleben, weiter lieben und auch weiter wachsen kann.
Abschließend möchten wir Ihnen natürlich auch noch unser aktuelles Buch Sterben ungeschminkt ans Herz legen. Näheres dazu finden Sie in den Shownotes und wir freuen uns, wenn wir Sie beim nächsten Mal wiederhören. Bis dann. Thank you.